zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Sehr geehrte Damen und Herren, alles ändert sich. Da sind wir uns einig. Aber wenn wir sagen, es ändert sich, dann müssen wir auch zurückschauen. Wie war es denn vorher? War es vorher einfach nur besser? Oder war es nicht auch immer vielleicht schon etwas ambivalent? Wenn wir bei den Menschenrechten zurückschauen, dann ist ein guter Anfangspunkt 1948, als die Menschenrechte internationalisiert worden sind. Aber kurz danach war die Welt eine, oder damals vielleicht schon, war die Welt eine zweigeteilte in eine kommunistische und eine nicht kommunistische Welt oder kapitalistische Welt. Und die Menschenrechte waren Teil der Ideologie. Es war als verbindendes Element gedacht. Alle einigen sich auf ein Dokument, was auch eine Sternstunde der Menschheit genannt worden ist, aber es wurde dann ideologisiert. Man hat nur die Deklaration gehabt, man konnte sich nicht einigen, aus dieser Deklaration tatsächliche Verträge zu machen. Das hat 20 Jahre gedauert. Diese Periode ist für mich die Zeit von 1948 bis etwa 1990, in der diese Ideologie die Menschenrechte gespalten hat, in der mit Menschenrechten auch sehr viel Politik gemacht worden ist, in der aber auf sehr interessante Weise die Menschenrechte doch, und zwar jetzt die Menschenrechte, wie wir sie verstehen, als Schutz gegen einen übermächtigen Staat, wirksam geworden sind, und zwar mit der KSZE, mit der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das war der Spaltpilz für die andere Welt, weil da plötzlich in diesem berühmten dritten Korb Rechte festgeschrieben worden sind, das erste Mal in einer Form, die Menschen dann aufgreifen konnten, und daraufhin haben sich die Dissidentenbewegungen gebildet, die dann erstmal unterdrückt worden sind. Aber da war dieses Element da, wir haben etwas gemeinsam und wir wollen diese Spaltung nicht. Und dann kam eben die zweite Zeit ab den 1990er Jahren, die wir jetzt glorifizieren, wo wir sagen, da war doch das Ende der Geschichte, da war plötzlich alles gut. Ja, die Menschenrechte waren plötzlich etwas Einendes, nicht mehr etwas ideologisch Trennendes. Wenn wir uns die Verfassungsgebung zum Beispiel der neu gegründeten, neu unabhängig gewordenen Staaten anschauen, dann haben die alle aufgegriffen, was sie auf der internationalen und europäischen Ebene hatten, haben wirklich kopiert, copy-paste, haben gesagt, Versammlungsfreiheit wunderbar, Meinungsfreiheit wunderbar, Würde des Menschen wunderbar, alles nehmen wir. Das war eine große Zeit der Hoffnung. Es war auch eine Zeit, wo wir viele nun tatsächlich universelle Verträge ausgearbeitet haben, nicht nur europäisch, sondern universell. Und zwar, sie sprießen wie Pilze aus dem Boden. Man hatte auch zu viel dann schnell. Man sagte, ja, für alles haben wir einen neuen Vertrag. Dann gibt es die Rechte der Kinder, die Rechte der Frauen, die Rechte der Menschen mit Behinderungen, die Rechte derer, die Arbeit suchen. Also man hat lauter die Rechte der Verschwundenen. Man hat lauter neue große Verträge gemacht und das waren eigentlich alles riesige Bürokratie-Elemente, denn sie hatten kein scharfes Schwert, sondern es ging eigentlich hauptsächlich darum, zu berichten. Wer schreibt die Berichte? Die Ministerien. Dann hat man es verbessert, dass auch die NGOs Berichte liefern. Aber es war eben sehr viel, was jetzt ja auch sehr stark kritisiert wird, sehr viel Papierproduktion, wo man dann doch fragen muss, wie viel hat es wirklich erreicht, wenn in Deutschland alle Ministerien jedes Jahr oder alle zwei Jahre entsprechende Berichte abgeben und über sehr ähnliche Dinge immer wieder Report erstatten, ist das der Weg, um die Menschenrechte zu schützen. Also ein großes Wachstum, ein begeistertes Entwickeln von neuen Ideen, aber dann schon auch immer wieder kritisiert und auch kritisiert wegen der Nicht-Einhaltung. Man hat zwar sehr viel geschrieben, Rechte der Frau, fast alle Staaten der Erde, nicht nur wie beim Internationalen Strafgerichtshof, sondern wir zählen eigentlich 193 Staaten, ungefähr 178, wenn ich mich nicht irre, fast alle Staaten der Erde haben die Konvention gegen die Diskriminierung der Frauen ratifiziert, aber der Augenschein spricht dagegen, dass es viel gewirkt hat. Und dann kommt eben diese dritte Phase, Wir sehen natürlich die Zeitenwende 2022, in der wir generell, würde ich mal sagen, dem Völkerrecht und den internationalen Abkommen ganz anders gegenüberstehen. Wir haben jetzt eher ein Pick and Choose. Wir nehmen, was wir brauchen können. Das halten wir hoch, aber alles brauchen wir ja nicht mehr. Wir relativieren vieles. Und was für mich eigentlich das Erschreckendste ist, es wird polarisiert. Es ist meine Menschenrechte, deine Menschenrechte. Die Kriegserklärung von Putin, also diese zwei Reden, die er gehalten hat in der Woche, an dem Montag vor dem Waffengang und an dem Donnerstag dann unmittelbar beim Waffengang, da kam auch der Satz vor, die Menschenrechte des Westens würden uns innerlich zerstören oder würden unsere Kultur zerstören. Also er hat sogar den Einsatz militärischer Gewalt damit gerechtfertigt, dass der Westen in eine völlig falsche Richtung läuft und wenn das auch zu Russland käme, würde es Russland von innen heraus zerstören. Jetzt sehen wir unter der Trump-Regierung und mit der neuen National Security Strategy einen ähnlichen Ansatz der Polarisierung. Die Europäer haben Werte, zum Beispiel bei der Meinungsfreiheit, die für die USA nicht mehr nachvollziehbar sind. Das heißt, was wir eben dachten, ist, das Einigende wird zu einem Spaltenden. Und das ist die Tragödie der Gegenwart. Gleichzeitig sind die, die sagen, wir sind in der Mitte der Menschenrechte, die sind bereit, sie immer weiter zu entwickeln. Beispiel Klimaschutz. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Klimaschutz ist extrem weit gegangen in der Auslegung. Also das Recht auf ein Privatleben hat man ausgelegt, dass jetzt hier bestimmte Maßnahmen von der Schweiz ergriffen werden müssen zum Klimaschutz. Dieses Urteil ist in der Schweiz auf völlige Ablehnung gestoßen, soweit, dass die Schweiz überlegt hat, aus der Konvention auszusteigen. Also auch hier Polarisierung, die einen jubeln, sagen, da ist jetzt wirklich was Neues und Tolles erreicht worden. Die anderen sagen, das haben wir nie vereinbart, was macht ihr hier? Das ist meine Bestandsaufnahme und nun kurz zur US-amerikanischen Position, die ja jetzt so im Mittelpunkt der Diskussion steht. Die Amerikaner hatten immer ein besonderes Verhältnis zu den Menschenrechten. Sie haben sie immer, ich würde sagen, dominiert, aber versucht, sich selbst nicht zu binden. Erfolgreich. Also Eleanor Roosevelt war diejenige, die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ausgearbeitet hat, die da Pate stand, die glaube ich auch, ohne die glaube ich auch, dass sie nicht ausgearbeitet worden wäre. Aber es war nur eine Erklärung. Die entsprechenden Verträge, die ich erwähnt hatte, die 20 Jahre später ausgearbeitet worden sind, da haben sich die USA nach sehr langer Zeit auch nur an einen der Verträge, an den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte gebunden, aber beispielsweise wenden sie ihn, anders als alle anderen Staaten, nicht extraterritorial an. Also für ihre Einsätze in Venezuela oder so können wir sie daran nicht wirklich festhalten, weil sie sagen, da fühlen wir uns nicht gebunden. Sie haben diverse Vorbehalte eingelegt und die meisten anderen Konventionen haben sie schlicht nicht ratifiziert. Ganz wenig. Ihre Politik war über die Jahrzehnte aus meiner Beobachtung, wir zahlen, wir finanzieren. Für viele der internationalen Organisationen haben sie sehr viel Geld beigesteuert. Wir versuchen, unsere Leute an die Entscheidungsstellen zu bringen. Das waren also oft an der ganz hohen Position, aber wir wollen uns selbst vertraglich nicht binden. Das war die amerikanische Politik und jetzt ist sie insofern anders, dass man sagt, wir wollen nicht mehr mitmachen. Wir wollen nicht mehr zahlen und uns ist es auch egal, wir brauchen da nicht mitzureden, wir brauchen da unsere Leute auch nicht an diesen Positionen, weil wir machen es irgendwie anders. Das ist die Änderung, aber ich will nicht glorifizieren, wie die Amerikaner oder der amerikanische Umgang mit völkervertraglichen Bindungen im Bereich der Menschenrechte vorher war. Ein Beispiel vielleicht ist der Menschenrechtsrat, der immer schon angegriffen worden ist. Er sei übermäßig politisiert und es würden Staaten dort dominieren, die also erkennbar am allerweitesten von Menschenrechten entfernt seien. Da sind die USA jetzt nicht mehr Mitglied in diesem Human Rights Council und da sind sie nun der erste Staat überhaupt auf der Welt, der gesagt hat, wir machen auch bei dem sogenannten Universal Periodic Review nicht mehr mit. Das war eine neue Einführung, die man wirklich universell hatte, dass man sagt, ganz gleich, welche Verträge ein Staat ratifiziert hat, er muss Bericht erstatten und muss mit den anderen sich, muss die Stellungnahmen der anderen mit Kritik anhören. Da sind die USA tatsächlich der erste Staat, die gesagt haben, wir machen nicht mehr mit. Es ist ihnen egal. Sie wollen da nicht dabei sein. Sie wollen auch nicht mehr in der International Law Commission dabei sein, die neue Regeln fürs Völkerrecht ausstattet. Und das ist tatsächlich für mich das echt Neue. Jetzt müssen wir aber auch selbstkritisch sein. Ich habe schon gesagt, die Menschenrechte, indem man sie immer weiter ausgelegt hat, haben zur Polarisierung geführt. Ich habe auch schon gesagt, sie haben zu einer gewissen Bürokratisierung geführt. Also ich glaube, keiner von Ihnen wird wissen, was unsere Ministerien immer an Berichten ausfüllen, jedes Jahr. Und die würde auch keiner von Ihnen lesen wollen, ist nämlich echt langweilig. Also wenn man da alles so durchliest, das ist sehr wiederholend und sehr diese diplomatische Sprache, wo man dann sagt, ja, so what, was willst du jetzt eigentlich? Also da würde ich durchaus einen Kritikpunkt setzen. Es ist viel bürokratisiert. Wir haben ganz klar ein Defizit beim Schutz der Menschenrechte im Krieg. Wenn wir in die Ukraine schauen, wir haben verschiedene Urteile des EGMR, bei denen Russland verurteilt wird wegen kriegerischer Handlungen. Wir haben Urteile im Georgien-Russland-Krieg. Wir haben verschiedene Urteile zu Jugoslawien, aber unser Problem ist immer, dass wir keinen effektiven Menschenrechtsschutz hinbekommen in dem Moment, in dem es wirklich tragisch wird. Wir sehen, wir spüren es an der eigenen Haut, wie die jetzt in der Ukraine sitzen bei minus 15 Grad, minus 20 Grad und keine Heizung haben. Da würde ich sagen, das ist Artikel 3, unmenschliche Behandlung und niemand kann helfen. Und dieses Defizit des Menschenrechtsschutzes müssen wir leider wahrnehmen. Wir müssen auch die Instrumentalisierung der Menschenrechte wahrnehmen. Bestes Beispiel, erschreckendstes Beispiel, Belarus, die eben Flüchtlinge an die Grenze bringen, und zwar Flüchtlinge, die wirklich im tiefsten Sinne Flüchtlinge sind, also die aus Verfolgungssituationen kommen und die im Grunde unser Recht auf Asyl haben müssten. Die werden instrumentalisiert, um die Länder des Westens vorzuführen, dass ihre Ideale nicht durchgehalten werden. Und dann müssen wir auch selbstkritisch sein in Bezug auf Doppelstandards, dass wir eben oftmals Dinge weiterentwickeln oder auch motionieren und dass wir von außen nicht so wahrgenommen werden, wie wir selbst wahrgenommen werden wollen. Wir meinen, wir sind gerecht und wir machen das alles richtig. Und ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, eine Anekdote. Da war ich noch Richterin in Straßburg. Und das Max-Planck-Institut von Heidelberg hatte ein Programm, bei dem junge afghanische Frauen nach Heidelberg kamen, junge Wissenschaftlerinnen, also wirklich sensationell. Und die haben einen Ausflug nach Straßburg gemacht, ans Gericht. Und ich hatte nun eine Gruppe von afghanischen jungen Frauen mir gegenüber, freue mich und sage, ja, ich begrüße Sie sehr herzlich. Wollen Sie eingangs eine Frage stellen oder soll ich erst was von mir aus erzählen? Und dann meldete sich eine und fragte, warum diskriminiert Ihr Gerichtshof die Moslems? Das hat mich richtig schockiert. Ich hatte uns nie wahrgenommen als ein Gerichtshof, der Muslime diskriminiert. Aber aus ihrer Perspektive muss ich sagen, dass ich es nachvollziehen kann, weil diese Frauen waren natürlich alle verschleiert. Und der EGMR hat eine Reihe von Urteilen gefällt zu Frauen, die Schleier tragen wollen in Frankreich, viele in Frankreich, auch in der Türkei, und hat immer akzeptiert, dass es verboten worden ist in verschiedenen Zusammenhängen. Das heißt, die muslimischen Klägerinnen vor dem EGMR haben statistisch praktisch immer ihre Fälle verloren. Und dass diese Botschaft zu diesen Frauen dringt und dass die sagen, warum diskriminiert ihr Muslime, das war eine Perspektive, die wir aus der Innensicht nicht hätten wahrgenommen, aber die mich schockiert hat und die mir klar gemacht hat, dass man uns Doppelstandards unterlegt. Ja, welche Bedeutung hat, und wir haben was formuliert mit dem scharfen Schwert, mit dem Justitias Schwerter schärfen, was können wir in der gegenwärtigen Situation tun? Ich glaube, wir müssen ehrlich sein, wir dürfen nicht, es nützt uns nichts, nur zu sagen, nur Rhetorik zu wiederholen. Wir müssen wirklich auf die Welt gucken, so wie sie ist. Und da sage ich Ihnen auch einen Punkt, ich weiß nicht, wie Sie es empfunden haben, aber der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Belarus hat sehr viele politische Gefangene, Russland hatte sehr viele politische Gefangene, und wer hat die bekanntesten Leute rausgepresst? Die Trump-Regierung. Das ist für mich, war es eine riesengroße Freude, dass Kara-Murza, einer der bekanntesten Oppositionspolitiker, ausfliegen konnte. Auch die weißrussischen, die belarussischen Menschen, die man kannte, die bekanntesten Köpfe. Aber es war eben nicht unsere stille Diplomatie oder unser Recht oder nein, es war politischer Druck, vielleicht auch nachgeben, vielleicht auch Handelsvorteile, was genau verhandelt worden ist, wissen wir ja nicht. Aber das müssen wir sehen und dann müssen wir fragen, ja, Justitias Schwerter schärfen, ich hätte auch gern von so einem Erfolg gesprochen, von einem Gerichtsurteil. Wir haben auch Erfolge, ich will es nicht relativieren, aber das war schon ein großer Erfolg, so viele politische Gefangene aus den Kerkern zu holen. Ja, was können wir tun? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir der Polarisierung entgegenwirken, dass wir versuchen, den gemeinsamen Nenner wiederzufinden bei den Menschenrechten, uns darauf zu verständigen, auch über diese großen Unterschiede hinweg. Wir müssen, und das hat Eleanor Roosevelt großartig gemacht, 1948, wir müssen eben Kompromisse eingehen. Wir müssen manchmal sagen, wir dürfen nicht alles fordern, was wir gerne fordern wollten. Wir müssen einen Grundstandard wieder einfordern. Und dann sind aus meiner Sicht und bleiben aus meiner Sicht die Menschenrechte ein Koordinatensystem, das uns sonst komplett fehlen würde. Wenn wir sie wegdenken, dann wären wir ja ohne jede Orientierung, dann hätte ja jeder seine Vorstellung, wie man mit den Menschen umgehen muss und auch diese Philosophie, die Welt mal von den Augen des Einzelnen auszusehen und nicht nur aus geopolitischen Zusammenhängen, sondern das runterzubrechen und zu fragen, und was bedeutet es jetzt für die Frau in Charkiw, die ihr Kind zur Schule bringt und das Kind geht in die Kellerschule. Das ist die Perspektive der Menschenrechte und die ist wichtig. Außerdem dürfen wir nicht relativieren, dass wir diesen universellen Acquis hatten, eben 1948 und dann bestätigt in der Wiener Konferenz in den 90er Jahren. Und das müssen wir zusammenhalten und da müssen wir sagen, das müssen wir aufrechterhalten und dafür müssen wir uns in jeder Hinsicht einsetzen. Also, wir müssen die Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Wir müssen uns auf universell akzeptierte Standards konzentrieren. Wir müssen ganz ehrlich sein und Doppelstandards in jeder Weise vermeiden und in dem Sinn dann auch unsere Gerichte stärken und uns auf die Umsetzung der Urteile konzentrieren. Vielen herzlichen Dank.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.